Für einmal nicht am Schluss, sondern aus der laufenden Session. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum Sessionskonkret. Ja, und da gibt es schon einiges zu diskutieren. Im Fokus stehen nebst den Finanzierungsplänen für die 13. AHV-Rente auch die emotionale Debatte zur SRG-Halbierungsinitiative und der vermeintliche Schnellschuss für eine Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes. Einblick, Argument dafür und dagegen, das gibt es diese Woche mit meinen Gästen. Herzlich willkommen Daniel Josic, Zürcher SP-Ständerat und Nina Vierdüssel, Zürcher SVP-Nationalrätin. Zum ersten Mal ins Parlament gekommen ist in dieser Session die Finanzierung der 13. AHV-Rente. Der Ständerat hat sich als erster Rat damit befasst, Daniel Josic, und ein unglaublich teures Paket mit höheren Lohnbeiträgen und einer Erhöhung der Mehrwertsteuer verabschiedet.
Ja.
Ja.
Stimmt.
Ja, stimmt. Und?
Ja, man muss halt Kompromisse so machen, wie man sie kann machen kann. Und es hat sich
also das ist jetzt eine Kompromisslösung?
Ja,
die
natürlich.
Teure Lösung ist, ja, es ist Kompromisslösung
insofern, als man einen Kompromiss hat müssen im Parlament suchen mit um die verschiedenen Interessen verbinden. Und das ist jetzt eine Kompromisslösung gewesen, die man hat können machen mit der Mitte. Und das hat dann zu diesem Paket geführt, wobei das ist jetzt mal eine erste Runde. Also wir schauen ja dann, was im Nationalrat rauskommt.
Ja, am Anfang war ja nicht einmal klar gewesen, ob die Vorlage überhaupt übernommen wird, oder? Also dort haben wir schon das erste Mal zusammenraufen, oder?
Ja, ja, natürlich. Aber es ist, also wir wissen ja alle, oder? Die Finanzierung von der AHV ist ein Thema. Jetzt natürlich sowieso mit dieser 13. AHV-Rente, die die Leute wollen haben. Ich habe jetzt viele Leute, die mir sagen, ja, wir haben eigentlich gemeint, es gibt eine 13. AHV-Rente, aber jetzt müssen wir sie auch noch zahlen. Man muss sagen, ja, also das ist eigentlich logisch, oder? Von irgendwo kommt es her.
Und das ist ja ein bisschen der Makel an der Vorlage an und für sich, dass man nie gesagt hat, wie man sie finanzieren will, oder?
Ja, gut. Man hat ja nicht gewusst, was das Parlament nachher entscheidet. Aber es war ja klar gewesen, dass man sie irgendwie finanzieren muss. Und die Leute haben das in einer Mehrheit wollen. Und insofern muss man das akzeptieren. Und ich glaube, so wie es jetzt rausgekommen ist, haben wir auf der einen Seite hat man Mehrwertsteuer, die alle natürlich tragen über den Konsum. Und auf der anderen Seite die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, wo die entsprechend höheren Beiträge zahlen.
Gut, also der Daniel Josic sagt einmal einen ersten Wurf, aber nichtsdestotrotz würde es natürlich die Bevölkerung gleich zu zusätzlichen Belastungen kommen und sehr unterschiedlich zu spüren bekommen, auch gerade jung und alt, erwerbstätig und nicht erwerbstätig. Und die Kaufkraft würde je nachdem schon auch sinken.
Ja, also ich bin gar nicht glücklich. Also ich denke, für mich ist wirklich ein Zeichen von einer verantwortungslosen linken Politik, kann man fast sagen, dass überhaupt mal die Vorlage so aufgeleistet worden ist, weil eben genau die Finanzierung nicht drin gestanden ist.
Man hat also gesagt, Sie meinen jetzt vor der Volksabstimmung?
Ja, genau. Dann hat man einfach jetzt mal gesagt, oder 13. AHV-Rente klingt sympathisch und ich verstehe auch die Leute, die sagen, ja, das will ich, oder? Vielleicht müssen sie auch wirklich ein bisschen schauen im Alter. Aber die Finanzierung war gar nicht drin gewesen. Und darum ist es wahrscheinlich auch angenommen worden. Und erst im zweiten Schritt hat man sich dann überlegt, ja, woher kommen jetzt überhaupt die Gelder? Das ist ja das, was ich am Ganzen bemängle. Man war da nicht so transparent gewesen. Und jetzt ist eben die Diskussion, wie machen wir es? Und ich bin jetzt schon nicht ganz so glücklich mit der Entscheidung vom Ständerat, dass man es jetzt über die Lohnbeiträge und die Mehrwertsteuer macht. Also gerade die Lohnbeiträge stören mich. Weil ich finde, die Jungen müssen sowieso schon viel für die Alten zahlen oder die erwerbstätige Bevölkerung muss sowieso schon viel für die Rentner zahlen und das wird jetzt eigentlich noch verstärkt.
Also der Bundesrat hat das ja ein bisschen anders geplant. Er hat das vor allem wollen über die Mehrwertsteuer machen und auf die Lohnbeiträge verzichten. Auf das ist mit dem Ständerat bis jetzt mal noch nicht eingegangen. Wäre das für Sie die tragbarere?
Ja.
Die kleinere Krotte?
Die kleinere Krotte, ja. Also ich meine, ich war ja sowieso nicht dafür gewesen. Aber jetzt, wenn man jetzt mal überlegen, wie man es jetzt finanzieren will, dann denke ich, wenn schon, dann eher einfach über die Mehrwertsteuer und das nicht nochmal mit über die Lohnbeiträge. Und das ist wieder eine Umverteilung.
Gut, also warum, nehmen Sie uns da mal mit, warum hat man jetzt gleich Lohnbeiträge und Mehrwertsteuer genommen? Ja. Wenn Sie sagen, Sie haben vorher gesagt, mit der Mehrwertsteuer würde man alle ein kleines Boot holen, auch die Älteren, die über den Konsum mittragen, also die Rentnerinnen und Rentner, die dann auch profitieren. Bei den Lohnbeiträgen natürlich nicht.
Mhm. Also ich glaube, es gibt ja eine Art natürlichen Mechanismus, oder, dass man die AV grundsätzlich über die Lohnbeiträge finanziert. Oder. Das ist, macht ja auch Sinn. Oder. Die jetzt erwerbstätig sind, zahlen für die nicht mehr erwerbstätig sind und kommen dann auch einmal in die Situation. Das ist eigentlich das Umlageverfahren, das wir haben. Und jetzt braucht es halt noch eine außerordentliche Anstrengung, oder? Und da Mehrwertsteuer muss man nehmen. Mehrwertsteuer hat halt einfach sofort auch wirtschaftliche Auswirkungen, oder? Einfach weil es natürlich alles verteuert, hat das noch eine andere Auswirkung als Lohnbeiträge. Oder bei den Lohnbeiträgen weiss man, das sind eigentlich die erwerbstätig sind, die einen Lohn haben. Und je höher der Lohn ist, desto mehr zahlt man in der AV. Aber man kann natürlich immer darüber streiten, wie man so etwas finanziert. Aber ich glaube, bei der Abstimmung damals, bei der Initiative, hat man nicht konkret gesagt, wie die Finanzierung ist, weil das Parlament jetzt muss entscheiden. Aber im Prinzip ist von vornherein klar, es gibt nur drei Möglichkeiten. Über die Mehrwertsteuer, über Lohnbeiträge oder über Steuern. Aber dass wir das zahlen, ist eigentlich von vornherein klar gewesen. Jetzt ist einfach noch ein bisschen die Frage, zahlen mehr die Älteren, zahlen mehr die Jüngeren. Aber ich glaube, man muss schon auch schauen, dass nicht am Schluss die Rentnerinnen und Rentner das Gefühl haben, sie zahlen mehr für die 13. AV-Rente, als schlussendlich AV-Rente bekommen. Oder?
Aber das ist ja, glaube ich, nicht der Fall. Oder? Also jetzt mit der Mehrwertsteuer werden sie ein bisschen zahlen müssen. Aber unter dem Strich würden sie immer noch profitieren, oder? So wie das bis jetzt aufgeleistet ist, oder?
Mhm. Unter dem Strich würden sie immer noch profitieren, oder? Und das ist auch, für mich hat auch noch ein bisschen gestört, ehrlich gesagt, dass man jetzt auch noch die Mitte-Vorlage noch reingepackt hat. Mit der AV-Rente für die Ehepaar. Man hat jetzt da irgendwie alles reingepackt und es ist einfach eine sehr teure Geschichte, das Ganze. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass dann wir das nochmal korrigieren können im Nationalrat und dass dann der Bundesrat auch wirklich mal mit einer Vorlage kommen muss, die dann auch langfristig die AV-Finanzierung auch sicherstellt.
Also, was war die Überlegung? Frau Fierdüsel hat das jetzt angesprochen. Also, wir haben die Heiratsstrafe nach wie vor in der AHV, dass man, wenn man verheiratet ist, nur als Ehepaar anderthalb und im Konkubinat je zwei Einzelne überkommt. Da läuft eine Volksinitiative, über die ist noch nicht abgestimmt worden, wir haben sie weder an noch abgenommen. Aber ihr habt jetzt in diesem Vorschlag das schon mal berücksichtigt, wenn dann das auch noch kommt, kostet das dann so viel und das tun wir gerade auch noch berechnen. Also, das ist ja schon auch ein Novum, oder?
Ja, aber wie es halt im Parlament ist,
Man muss etwas sehen.
Es ist erfahrungsgemäß ganz, ganz schwierig, irgendein Finanzierungsprojekt durchzubringen, was erste oder zweite Säule betrifft. Also, da haben wir ja jetzt eine Geschichte von Abstimmungen, die nicht erfolgreich sind. Warum? Weil es halt immer schwierig ist, den Leuten etwas zu verkaufen, wo man sagt, kostet mehr und kommen nicht mehr über. Also muss man so ein Päckchen schnüren, wo man halt mehrheitsfähig machen kann. Und jetzt hat man halt Mitte können ins Boot holen, indem man halt die Überlegungen mit reingenommen hat. Aber das Parlament ist ja frei, unabhängig von einer Volksinitiative irgendetwas zu entscheiden, wo vielleicht der Gegenstand von einer Volksinitiative ist.
Also das stört Sie jetzt eigentlich nicht, dass man jetzt so ein bisschen auf Vorrat mal ein bisschen Beiträge würde erheben, wenn das so stehen bleibt, auf einen Entscheid, der ja noch gar nicht gefallen ist. Also das ist Stopp für seine Quere in der Landschaft.
Nein, es ist einfach, meine Erfahrung im Parlament ist die, dass man muss Kompromisse dort machen muss, wo man sie machen kann. Und wenn man keinen Kompromiss macht, in unserem System, wir haben ja nicht eine Partei, die Mehrheit hat und kann alles entscheiden. Also muss man immer mindestens einen anderen, zwei andere an Bord haben. Und für das muss man halt auch mal können irgendwie einen Kompromiss machen.
Ich hätte jetzt auch die Volksinitiative zuerst abgewartet, weil für mich ist es jetzt einfach auf
Gut,
Vorrat.
Die Zeit rennt natürlich, weil die 13. AHV-Rente kommt nächstes Jahr. Also irgendwie müssen wir ja mal wissen, wie und wo und was.
Oder? Ja, das stimmt natürlich auch. Es ist einfach unschön, finde ich. Und ich muss mal schauen, was jetzt da der Nationalrat dann noch sagt.
Ja, wir machen ja keinen Schönheitswettbewerb im Parlament, sondern wir pragmatische Lösungen
finden. Gut, aber jetzt dürfen wir gleich mal noch die Kritik von außen üben, dass natürlich wieder, indem man Geld in einen Fonds einzahlt, der öffnet, so, dass er mal genug gefüllt ist, dass man eigentlich den Fokus ein bisschen wegnimmt, dass die AHV oder vielleicht die ganze Altersvorsorge ein strukturelles Problem hat und wir über das jetzt einmal mehr nicht diskutieren, nämlich wir werden alle älter und wir müssen das AHV-Alter, das irgendwann einmal festgesetzt wurde, ist sehr wahrscheinlich ein bisschen der Lebenserwartung anpassen. Aber das will einfach niemand anlangen. Darum tun wir jetzt hier wieder Geld sprechen. Ja. Also, das ist das eine berechtigte Kritik?
Das ist, natürlich ist das eine berechtigte Kritik. Die Frage ist nur, an wem? Oder das ist eigentlich
am
Kritik.
Parlament.
Nein, das ist das Problem von der Bevölkerung. Wie gesagt, wir haben ja x-fach versucht, gewisse Pakete zu schnüren. Oder man hat sogar mal versucht, AV und zweite Säule zusammen in ein Paket zu bringen. Und die Leute sagen einfach nein. Oder? Und wenn man die Leute sagt, ich habe kein Problem, wenn ich bin jetzt 60 geworden. Oder? Also wenn es mir so geht wie heute, dann arbeite ich auch noch gerne ein Jahr oder zwei weiter. Aber die Leute, viele Leute wollen das nicht, viele Leute können das auch nicht. Und wenn man die Leute fragt, in einer Abstimmung oder sonst, dann sagen sie einfach nein. Und das ist Realität in der direkten Demokratie. Das ist nicht die Schuld vom Parlament. Das sind einfach politische Realitäten.
Gut, ich glaube, es bräuchte sicher nur ein, zwei Anläufe. Oder? Ich habe damals die Renteinitiative unterstützt. Und ich muss sagen, die Leute werden immer älter, die Leute sind immer länger fit. Ja. Und man kann das ja auch ein bisschen abstufen nach Branchenlösungen. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand auf dem Bau schafft, ist es natürlich etwas anders, als wenn jemand einen Bürojob hat. Aber ich würde so eine Flexibilisierung einfach gut finden und dass man auch halt sagt, jetzt müssen wir halt ein Jahr länger arbeiten. Im Ausland ist das auch ein Thema.
Also Dänemark hat jetzt was? 70 eingeführt, oder?
Ja, genau.
Das ist jetzt nicht irgendwie ein
Drittweltland. Nein, ich habe ja überhaupt kein Problem. Von mir aus kann man das machen. Einfach viel Vergnügen in der Volksabstimmung. Die Erfahrung zeigt einfach, dass die Leute, sehr viele Leute sagen, wenn es mir gut geht, tue ich gerne freiwillig noch ein bisschen weiterarbeiten, aber ich lasse mir das nicht vorschreiben.
Aber ist es nicht auch so? Aber ist es nicht auch so, solange man immer Lösungen, also das ist einfach im Sinn vom Menschen und von der Bequemlichkeit, solange wir die Lösung haben mit dem Geld, sind wir ja gar nicht gezwungen, uns mit dieser Frage auseinanderzusetzen.
Aber auch da muss man Mehrheiten haben. Oder auch da muss man, jetzt mit dem Paket, also schlussendlich wird es eine Volksabstimmung darüber geben. Und dann wird die Bevölkerung wieder müssen entscheiden, ob sie die Mehrwertsteuererhöhung will und die Lohnbeiträge erhöhen will. Und es ist gut möglich, dass die Leute dann Nein sagen. Und dann stehen wir halt wieder da und müssen Lösungen finden. Es ist einfach aus meiner Erfahrung ganz, ganz schwierig, in diesem Bereich können Lösungen finden, weil man den Leuten halt muss erklären muss, warum es weniger gibt. Und auf der anderen Seite es mehr kostet. Und das ist einfach die Realität. Die Leute werden älter und wir haben nur noch zwei, fast ein bisschen mehr als zwei Personen, die für einen Rentner für die Finanzierung zuständig sind, die wir die Anfrage gemacht haben, sind sieben. Das ist einfach, das ist eine Realität.
Ja, aber jetzt ist es eigentlich wieder so mit der 13. AV-Rente, dass eigentlich die arbeitende Bevölkerung für die Rentner zahlt, oder? Und ich fände es eigentlich nur folgerichtig. Ich denke, es wird auch irgendwann durchkommen, dass man halt ein Jahr länger arbeiten muss. Nicht gerade 70 wie in Finnland, aber einfach ein bisschen die Realitäten anpassen.
Gut, also machen wir einen Gump. Die Vorlage kommt als nächstes im Nationalrat. Dort ist sie schon in der Kommission sehr kritisch angeschaut worden. Mal schauen, was dann der Nationalrat mit der macht. Und dann wird das hier noch mal hin und her gehen. Was bereits im Nationalrat für eine lange und sehr eine emotionale Debatte gesorgt hat, ist die Halbierungsinitiative von der SVP. Zusammen mit den Jungfreisinnigen, sie verlangt, dass das Gebühren für jeden Haushalt für das öffentlich-rechtliche Radio und Fernsehen, also für die SRG, gesenkt wird von heute 335 auf 200 Franken. Klar ist jetzt schon, dass die Initiative, wenn sie dann durchkommen, dass die SRG hertreffen wird.
Ja, klar. Auf die andere Art muss man sagen, es ist immer noch eine Kompromisslösung. Oder? No Billag ist natürlich hat es härter getroffen. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass man einfach sagt, 200 Franken sind genug. Und der Service Public der müsste weiterhin natürlich geboten werden und könnte geboten werden. Was mich ein bisschen stört, ist einfach gerade zum Beispiel das Online-Portal. Das sind so viele Leute beschäftigt und für mich ist einfach, das gehört für mich eigentlich nicht zum Service Public, dass die noch so ein grosses Online-Portal haben müssen. Oder auch der Fakt, dass halt nach wie vor immer noch die Firmen zahlen müssen, dass man die nicht rausgenommen hat, dass eigentlich immer auch noch die Unternehmen zahlen müssen. Und viele Junge, die heutzutage gar nicht mehr Fernsehen schauen, die müssen eigentlich auch eine normale Abgabe zahlen, eine relativ hohe Abgabe in meinen Augen. Und darum finde ich es eigentlich nur richtig, dass man jetzt da mal ein bisschen drauf schaut und ein bisschen spart. Weil man sieht es auch bei den privaten Sendern. Ich meine, es geht, wenn man ein bisschen effizienter ist. Und gewisse Aufgaben, die sind vielleicht Konkurrenz zu den privaten momentan.
Also, Frau Ferdüssel, was ist denn Service Public?
Ja, für mich ist das einfach eine neutrale Berichterstattung.
Das macht SRG jetzt nicht.
Es ist halt schon sehr linkslastig.
Also aber das würden Sie ja dann nicht aus, wenn Sie sie reduzieren, würden Sie die Ausrichtung der Berichterstattung ja nicht ändern.
Ja, aber es ist sicher so, man muss ein bisschen drüber über das ganze Programm drüber gehen und muss sich selber die eigene Nase nehmen. Wenn man muss sparen muss, dann muss man wirklich überlegen, was können wir verbessern, was können wir verändern, was wird vielleicht mehr geschaut, was wird weniger geschaut. Und dass man einfach sagt, ja, vor allem die Information von der Bevölkerung ist wichtig.
Und also das Parlament ist dann der Programmdirektor von der SRG und entscheidet dann,
nicht nur das Parlament.
Das rein und das raus und das nicht. Und mich wird gerne das haben und das braucht es und das nicht.
Es ist also natürlich ist das auch Bevölkerung schlussendlich, weil man schaut ja immer auf die Sendequote, auf die Einschaltquote. Und momentan habe ich einfach das Gefühl, man hat noch so viele Nebenschauplätze, wie zum Beispiel das Online-Portal. Da hat es sicher noch Möglichkeiten zum Einsparen.
Daniel Josic, eine Frage, die ja da eigentlich im Raum steht, ist, wir diskutieren über Geld, über etwas, wo wir aber noch gar nicht festgelegt haben, was wir dann überhaupt wollen. Also wir haben nicht gesagt, das ist für uns der Service Public und der kostet so viel, wenn wir uns das leisten, sondern wir sagen, wir geben jetzt so viel und für das wollen wir einen Service Public, wo wir gar nicht wissen, was er sein soll. Also das ist doch irgendwie wirklich verkehrt aufgeleistet.
Ja, das kann man so sehen. Ja. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man einfach grundsätzlich mal sagt, Schweizer Fernsehen ist ein Teil des Service Public, also nimmt eine öffentliche Dienstleistung wahr. Und jetzt ist es halt so, dass man, um diese Dienstleistung zu bringen, erst mal gewisses Geld braucht. Und ich glaube, es ist schon ein Unterschied, also nicht gegen Privatfernsehen, aber man sieht schon, wenn man eine Berichterstattung macht wie eine Tagesschau, das ist einen anderen Aufwand, wie wenn man das Regionalfernsehen ist, wo man muss Berichterstattung machen muss. Und das andere ist halt einfach, das Fernsehen läuft 24 Stunden. Das heisst, sie müssen auch noch anders machen. Sie können nicht einfach nur am 7:30 die Tagesschau machen und nachher noch die Rundschau und dann ist es vorbei. Das heisst, alles, was rundum ist, gehört halt auch ein bisschen dazu. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, auf der einen Seite, gerade heute sind wir eigentlich froh. Also ich bin froh, ich schaue jeden Tag Schweizer Fernseh-Tagesschau, weil ich einfach noch froh bin, wenn ich jemanden habe, der mehr oder weniger objektiv mir etwas mitteilt. Weil im Internet kann man sich ja auf nichts verlassen und auch sonst Medien nur zum Teil. Und auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Leute, wo Schweizer Fernsehen, die all diese Sendungen schauen, Landfrauen, Küche und was das alles heisst. Oder? Und das sind ja ein riesen Publikum. Das ist nicht Service-Publik, aber es gehört halt einfach auch ein bisschen zur Kultur des Landes. Und ich glaube, die 300 irgendetwas Franken im Jahr ist für die allermeisten ein erträglicher Beitrag.
Also, was sicher störend ist, ist die fast Doppelbesteuerung der Unternehmen und der Einzelpersonen. Genau. Über die kann man reden, mal ohne losgelöst vom Service-Publik,
ja,
oder?
Aber das ist doch jetzt also 300 Franken für eine Unternehmung. Und da geht es mir um etwas anderes. Oder Service-Publik wird von allen finanziert. Ich finanziere sehr viele Sachen im Service-Publik, die ich nicht brauche. Ich finanziere Gefängnisse, ich finanziere psychiatrische Kliniken, ich finanziere Drogenabgabestellen und. Die brauche ich nie. Gott sei Dank. Aber ich finanziere sie mit.
Das
einfach dazugehört, genau gleich wie andere. Es gibt Leute, die haben kein Kind und finanzieren die Schule von meinem Sohn mit. Und ich habe nie die Feuerwehr gebraucht, aber man braucht sie. Und vielleicht brauche ich sie mal, aber vielleicht auch nicht. Und das gehört doch ein bisschen dazu.
Wir reden nicht vom Abschaffen oder so. Es geht ja einfach darum, dass man ein bisschen effizienter wird. Und dass man, ich bin ja überall in allen Bereichen dabei, dass man ein bisschen effizienter wird und vielleicht kann Kosten einsparen
kann man
unmöglich.
Ja, kann man, also, die Kosten einsparen, sagt ja niemand etwas. Es mag durchaus sein, dass
aber
es
einsparen,
ich weiss einfach, oder? Ich weiss einfach, dass ich in dem ganzen Bereich Medien die Leute wirklich seit 20 oder 30 Jahren einfach am enger schnallen, den Gürtel enger schnallen sind. Ich glaube nicht, dass da so viel Luft drin hat.
Also, ich will gleich noch einen Aspekt aufnehmen von Daniel Josic. Also jetzt in Zeiten von schwindender Medienvielfalt und er hat das schon angedeutet, grassierender Desinformation, Fake News, scheinen wir uns, oder ich sage jetzt Staat, Gesellschaft, die wichtigste Aufgabe, das Stutzen von der SRG. Warum eigentlich?
Ich sage nicht, dass es die wichtigste Aufgabe ist.
Aber im Zusammenhang mit den Medien tun wir uns seit langem damit beschäftigen, die SRG irgendwie zu stutzen.
Gut, man muss sich natürlich schon überlegen, wenn man jetzt allein für das Online-Portal zum Beispiel 40 Stellen hat, muss man sich schon überlegen, braucht es denn wirklich so viel? Oder gehen das jetzt auch mit 20 Stellen beispielsweise? Und ja, ich sage mir, es ist immer gut, wenn man effizient wird. Ich sage auch im Parlament, wir könnten noch effizienter sein, definitiv. Und ja, ich glaube, man muss schon auch sehen, dass gerade junge Leute, die schauen natürlich schon weniger Fernsehen. Die sind natürlich schon mehr auf diesen Online-Portalen. Ich finde das auch nicht nur gut. Ich bin Kritikerin von diesen Social Media. Aber wir müssen gleich auch in den Realitäten auch ins Auge schauen. Und wir reden ja nicht vom Abschaffen. Es geht ja wirklich mehr darum, dass man sich ein bisschen einspart, oder? Und darum finde ich das eine sinnvolle Sache. Aber wir werden jetzt sehen, wie es weiterläuft.
Stichwort Qualitätseinbuss ist ja eine, die gekommen ist, viel gekommen ist jetzt in dieser ganzen Debatte von den Befürwortern, dass einfach die Angst da ist, dass die Qualität am Schluss darunter leidet, die Qualität von der Berichterstattung und von der Information. Und das ist etwas, was wir uns eigentlich nicht leisten wollen. Das macht Ihnen keine Sorgen?
Nein, also ich glaube, eben, wie gesagt, ich würde nicht bei den Hauptsendungen natürlich und bei den informativen Sendungen einsparen. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht
die Idee. Das sind aber die am meisten kosten.
Ja, aber eben, man muss eben sagen, was ist wirklich zentral, was ist wirklich Service Public, die Diskussion muss man natürlich jetzt führen. Und was kann man weglassen oder wo kann man noch einsparen? Und ich glaube, da gehen die Meinungen in eine ähnliche Richtung, oder, wenn wir jetzt das diskutieren.
Also, wenn wir jetzt anschauen, es war ja immer auch die Diskussion, der Schutz der regionalen Medien, oder? Aber wenn wir jetzt schauen, die sind ja ziemlich zentral gelenkt. Also, da haben wir dann nicht können sagen, regionale Vielfalt, sondern die sind sehr zentral gelenkt. Wenn wir jetzt CH Media anschauen, 13 Radiokanäle, 13 Fernsehsender, 17 Tageszeitungen und eine zentrale Stelle, also da kann man nicht von Medienvielfalt reden.
Nein, also, aber ich denke, das ist einfach dann auch die falsche Vorlage in dem Fall, weil es geht jetzt auch einfach um das SRG. Und wenn man natürlich jetzt von der ganzen Medienvielfalt redet.
Und man sagt ja immer, die Medien könnten, die Lokalen könnten vieles übernehmen, was das SRG jetzt macht.
Ja.
Das ist eines von ihren Argumenten.
Ja. Gut, eben dort bin ich auch die nicht sparen will. Also ich glaube, man muss es wie ein bisschen unterscheiden. Weil ich glaube, gerade die regionalen Medien, das sehe ich auch bei uns. Ich meine, ich lese zum Beispiel die Zürichsee-Zeitung sehr gerne und dann berichten sie vielleicht auch mal noch über eine Veranstaltung, die jetzt irgendwie bei uns in der Region stattfindet.
Ist aber eigentlich das gleiche wie der Tagesanzeiger.
Ja, aber sie haben doch auch noch gewisse lokale Teile, oder? Mhm. Und die regionalen Medien, die finde ich sehr wichtig. Und ich glaube, es sind wie zwei verschiedene Themen, oder?
Ich will, bevor man das Thema wechselt, noch schnell die Rolle des Bundesrat Rösti anschauen in diesem Zusammenhang. Also kann man sagen, die ist ein Stück weit ambivalent, weil er hat ja über den Bundesrat schon mal eine Gebührenreduktion, ich sage jetzt mal durchgedruckt, von 335 auf 300 Franken. Und ist jetzt eigentlich quasi Medienpolitik auf Verordnungsstufe. Niemand kann mitreden.
Ja. Das ist eine Entscheidung vom Bundesrat und ich meine, aus seiner Sicht muss ich sagen, habe ich das keinen schlechten Schritt gefunden. Auf der einen Seite, ich meine, es ist ja klar, er ist SVP-Bundesrat und es ist klar, wo sein Herz schlägt und was er denkt. Aber auf der anderen Seite hat er ja versucht, eine Art einen Vorschlag zu machen, wo dann dort ein bisschen Wind aus den Segeln nimmt. Von dem her habe ich das jetzt keine schlechte Vorgehensweise gefunden.
Gut, also wir schauen, wie das weitergeht. Der Nationalrat sieht das nicht ganz so. Er lehnt die Halbierungsinitiative vorerst einmal ab. Wir schauen, wie das dann im Ständerat weitergeht. Weiterhin auch emotional diskutiert worden bei euch ist die Schweizer Rüstungsindustrie. Sie sollen beim Export von Kriegsmaterial in Zukunft unter weniger strengen Regeln gelten. Die Mehrheit vom Ständerat hat das in verschiedenen Vorlagen für gut befunden. Sie haben das von Anfang an kritisiert.
Ja, ich habe einfach nie verstanden, es gibt für mich wie zwei Seiten. Also das eine sind die, die ja früher, also von linker Seite, mich immer kritisiert haben, ich sage es armeefreundlich, die gesagt haben, es wird nie mehr Krieg geben, man braucht keine Armee, man kann die Armee abschaffen. Wenn man damals, vor 5 Jahren zum Beispiel, gesagt hat, es kann auch mal wieder einen konventionellen Krieg geben in Europa, ist man ausgelacht worden, bis weit über die Mitte aus. Und dass die jetzt plötzlich da stehen und sagen, ja, vielleicht muss man gleich irgendwie einen gewissen Kriegsmaterialexport vornehmen, muss ich sagen, das ist aus meiner Sicht naiv, oder? Und auch nicht konsequent. Und bei der anderen Seite habe ich einfach ein bisschen Mühe, jetzt auf Seite von der SVP, weil aus meiner Sicht ist völlig klar, dass man jetzt mit dem so weitgehenden Möglichkeiten zum Kriegsmaterial exportieren, dass wir einfach nicht mehr neutral sind.
Also und ich find's was würde man komisch, machen, wenn das kommt, so wie wir es entschieden haben? Was würde man jetzt können dann machen, was wir jetzt nicht können?
Im Prinzip kann man in die 25 Staaten, die wir jetzt definiert haben, aber da gehören die Staaten dazu wie Ungarn, Argentinien, und also das ist nicht einfach nur Deutschland und Frankreich. Und dorthin kann man exportieren.
Das können wir jetzt nicht.
Ja, das kann man schon, aber nur unter bestimmten Auflagen. Und die können nachher mit dem Kriegsmaterial machen, was sie wollen. Also die können das weiterverkaufen. Und ich höre schon wieder, es wird irgendwann wird irgendein Medienbericht geben, wo man aufdeckt, dass irgendwelches Kriegsmaterial in irgendeinem grauenhaften Kriegsgebiet auftaucht. Das letzte Mal war es Jemen. Mhm. Und das kann dann auch irgendwo anders sein. Und dann gibt es einen Aufschrei und dann wird das gleiche Parlament wird wieder zurückgehen. Wir haben
die Verschärfung haben wir
damals gemacht, weil wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass irgendwelche Handgranaten im Jemen auftauchen. Dann hat man es verschärft, das ist keine 5 Jahre her. Jetzt geht man wieder in die andere Richtung. Das ist einfach, ehrlich gesagt, nicht konsequent. Und ich erwarte eigentlich von einem Parlament, dass man eine gewisse Linie fährt. Ich kann mich eigentlich mit allem abfinden. Weil ich bin mir der Meinung, ich muss nicht gewinnen oder Recht haben im Parlament, sondern ich mache Vorschläge. Und die Mehrheit findet sie gut oder schlecht. Aber was mich wirklich aufregt, ist, wenn ich alle 5 Jahre, nur weil die Befindlichkeit von einem Parlamentarier mal so ist und mal anders ist, dass man dann das Gesetz ändert.
Also ja, und es ist auch Verlässlichkeit nach außen, oder?
Ja, natürlich.
Mal so. Also, wir haben immerhin eine Rate von 5 Jahren, aber gleich, oder?
Nein, also das ist ja keine Politik, keine Konsequente.
Kann man sagen, eigentlich stehen vor allem wirtschaftliche Überlegungen auch hinter dem Entscheid, nämlich der Aufschrei von der Schweizer Rüstungsindustrie, dass die natürlich seit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine ihre Rüstungsgüter nicht mehr so verkaufen können. Und sie auch niemand mehr will, weil halt die Schweiz mitredet, weil halt die Schweiz sagt, vielleicht tun wir dann auch keine Ersatzteile liefern und die dürfen sie dann auch nicht weitergeben, zum Beispiel an die Ukraine. Und dann heisst es ja, also und unsere Schweizer Rüstungsindustrie allein von dem, was wir sie brauchen, kann sie nicht existieren. Also ist es vor allem ein wirtschaftlicher Aspekt, der jetzt da drin spielt.
Ja gut, es ist natürlich eine Gratwanderung, oder? Da muss ich recht geben. Aber es ist natürlich schon so, dass sich auch die ganze Lage sehr verändert hat in den letzten 5 Jahren. Oder? Wir haben natürlich so viele Brandherden. Und
schlussendlich haben wir vorher auch gehabt. Also ja, nicht gerade den Krieg, aber wir haben Krieg in
oder? Also klar, aber jetzt natürlich Ukraine, Russland, der Gazastreifen und es gibt natürlich schon viel mehr Konfliktherden. Und ich meine, es braucht halt, auch wenn das blöd klingt, eine gewisse Rüstungsindustrie. Und wir haben ja in der Schweiz eine bewaffnete Neutralität. Also ich muss sagen, ich finde es wirklich eine schwierige Entscheidung. Und ich denke, dass die Nationalratskommission das Ganze jetzt auch noch genau begutachten, inwiefern dass das mit der Neutralität vereinbar ist.
Aber
oder?
Jetzt so aus dem Bauch aus, von dem, was Sie bis jetzt wissen, würden Sie sagen, ist der Entscheid vom Ständerat oder der mehrheitliche Entscheid vom Ständerat, können Sie den nachvollziehen?
Ich kann ihn nachvollziehen. Es sind natürlich auch die SVP-Vertreter, die ja auch dafür gestimmt haben. Ich denke, es ist ein Abwägeln. Und wir müssen jetzt wirklich herausfinden, für uns auch als Partei steht natürlich die Neutralität an erster Stelle. Oder? Aber es geht jetzt hier um indirekte Waffenexporte und Weiterverkauf. Und die Ideallösung wäre wahrscheinlich, dass der Käufer von diesen Waffen oder von diesem Kriegsmaterial zur Rechenschaft gezogen würde.
Ich finde es einfach nicht konsequent. Die SVP hat eine Initiative gemacht zum Schutz der Neutralität. Und dort zeigt sie zum Beispiel Sanktionen von der EU Verstoß gegen Neutralität. Einverstanden, bin ich gleicher Meinung, unterstütze ich auch. Aber da kann man doch nicht sagen, dass, wenn man zulässt, dass Waffen in ein Kriegsgebiet exportiert werden, dass man dann noch neutral ist. Also, man muss ja sehen, was heisst denn heute teilnehmen an einem Konflikt? Es hat keine amerikanischen Soldaten in der Ukraine. Es hat keine französischen oder englischen. Was machen die? Die liefern Waffen. Und wenn auf dieser Waffe.
Die Leute in ihren Ländern.
Und wenn auf dieser Waffe Swissmade steht, dann findet einfach der, der damit beschossen wird, nicht, ja, die, sind, die Schweizer sind neutral, sie verkaufen einfach ein paar Waffen. Nein, dann steht Swissmade drauf. Und von dem her kann man doch nicht sagen, Sanktionen, das geht nicht mit der Neutralität, aber Waffen liefern können wir.
Ja, ich denke, wir müssen es auf jeden Fall korrigieren, wenn das nötig ist. Aber es ist, finde ich, ein schwieriger Entscheid. Und auch wenn die Neutralität an erster Stelle steht, denke ich trotz allem, ja, indirekte Waffenexport oder Weitergabe ist noch ein bisschen etwas anderes. Und ja, wie soll ich sagen, eben, eigentlich schlussendlich ist es ja der Verkäufer, der entscheidet. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt in Konflikt muss stehen mit der Neutralität. Also ich sehe das nicht unbedingt. Sanktionen sind für mich schon noch ein bisschen ein anderes Thema.
Können wir noch schnell den Aspekt von der eigenen Rüstungsindustrie und der Armee? Wir haben gesagt, wir brauchen eine starke Armee. Also, das ist ja dann auch wieder, wenn wir schon vorher vom Geld geredet haben. Das ist ja auch, also, alle wollen eine stärkere Armee. Aber im Nationalrat ist das runtergefallen, die ganze Geschichte mit der Munition, wo es geheißen hat, man braucht mehr Munition, braucht eine Milliarde mehr. Ja, es braucht mehr Munition, aber zahlen will es dann niemand. Und sie sagen auch, ja, ich bin immer schon dafür gewesen, wir brauchen eine stärkere Armee für die Armee. Die muss auch ausgerüstet sein und die braucht vielleicht auch eine Rüstungsindustrie. Die sagt aber, hey Leute, mit dem, was ihr bestellt oder was wir für euch machen können, das langt einfach nicht. Das ist ein Dilemma, das wir haben.
Also ein
oder
Dilemma,
ist es nicht?
Man kann ja überlegen, wie man die Exportvorschriften ein bisschen lockert. Und gleich, es geht ja nicht darum, dass man nicht exportieren kann. Es geht auch nicht darum, dass man nicht wieder exportieren kann. Es geht ja nur darum, dass nicht ausgerechnet in einem Konfliktgebiet unsere Waffen auftauchen.
Und die allermeisten, man das kontrollieren? In dem Moment, wo sie es exportieren, haben sie es doch aus der Kontrolle.
Ganz oder? Kontrollieren kann man es nicht. Aber man kann ja, das sind ja Staaten, wo man Verträge kann machen. Oder jetzt eben Deutschland, Frankreich und so weiter. Und die allermeisten Staaten kaufen ihre Waffen ja zum im schlimmsten Fall selber benutzen und nicht zum weiterverkaufen oder weitergeben. Das ist alles, und man darf auch unseren Beitrag nicht überschätzen. Oder? Wir haben immer das Gefühl, ohne uns hat die Ukraine schon den Krieg gewonnen, gewissermaßen. Also die paar Schuss, die wir jetzt dort hätten sollen, den Export zulassen, wegen dem hätte der Krieg nicht anders verlaufen.
Ja, aber Deutschland, Dänemark, Holland sagt, wir bestellen nichts mehr in der Schweiz. Einerseits, weil wir keinen Nachschub garantiert bekommen und andererseits, weil wir es halt eben nicht weiterverkaufen dürfen. Nicht einmal Tarnnetz. Heisst's.
Ja, aber über solche Sachen kann man doch diskutieren, dass man sagt, ja, von mir aus Tarnnetz ist wieder etwas anderes als Patronenkugel. Aber letztlich kann ich Ihnen sagen, das Allerwichtigste ist, und auf das muss man vor allem schauen, wichtig ist, dass sie Qualität produzieren können. Oder in erster Linie kauft man Armeematerial in der Schweiz, weil die Qualität gut ist. Und die Leute gehen nicht einfach wegen einer Ausfuhrbestimmung das zweitbeste Produkt kaufen. Normalerweise, wenn es um die Landesverteidigung geht, dann will man immer ein gutes Produkt. Und das können wir liefern.
Aber eben, wie gesagt, es geht ja um 25 Länder. Es geht ja nicht nur um die Ukraine jetzt beispielsweise. Und ich sehe da wirklich das nicht so problematisch, weil hundertprozentige Kontrolle hat man eben, wie gesagt, sowieso nicht. Wo das genau
ja, jetzt hat man null.
Null nicht, es ist einfach eine Lockerung. Es ist ja nicht, dass man es
komplett... Nein, im Prinzip, dein Kollege Werner Salzmann hat das ganz klar gesagt. Von jetzt an soll das Prinzip gelten, der etwas kauft, ist nachher Eigentümer und kann machen damit, was er will. Das ist die Konsequenz. Und das heisst, ein argentinischer Präsident, wo ja auch, wie soll ich sagen, nur beschränkt als zurechnungsfähig betrachtet wird, da mit seiner Kettensäge und all seinen Sachen.
Gut, das ist jetzt einfach ein Gag für die Werbung.
Ja, aber der kann bei uns alles kaufen, was er will. Und von dem Moment an kann er das weiterverkaufen, wo er will.
Sonst würde es niemand anders kaufen.
Ja,
gut, also
ja, natürlich,
ja, aber das ist
ja um unsere Neutralität, ja, nicht um die von anderen, oder?
Also, ich will noch ein bisschen bei dieser Neutralität bleiben. Also, Sie haben gesagt, ein grosser Teil von diesen 25 Ländern sind NATO-Staaten. Kommen wir da mit dem Beitrag, also mit der Beistandspflicht, nicht auch in Konflikt mit unserer Neutralität, je nachdem? Also sehen Sie dort kein
Nein,
Problem?
Streng betrachtet nicht. Oder? Also der Artikel 5, der berühmte, sagt, dass man in dem Moment, wo ein NATO-Land angegriffen wird, dass man beistandspflichtig ist. Wobei der Beistand heisst nicht einmal nur, dass man eine Armee schicken muss. Man kann auch unterstützen oder sogar zahlen würde wahrscheinlich. Aber wie auch immer. Das sehe ich unabhängig davon. Oder? Ich glaube, Neutralität ist grundsätzlich ein Problem mit der Kriegsmaterialausfuhr, aber nicht jetzt im Zusammenhang mit der NATO.
Gut, der Nationalrat wird das jetzt sowieso auch noch anschauen. Es ist ja noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Aber die ganze Neutralitätsgeschichte trotzdem nochmal. Also wenn wir Neutralität, so wie ich sie verstanden habe, basiert darauf, wir nehmen nicht Stellung für rechts und nicht Stellung für links. Aber jetzt in dem Fall, jetzt zum Beispiel mit der Ukraine, würden wir ja dann eigentlich Stellung nehmen für die Ukraine, oder? Also das ist doch in dem Verständnis nicht mehr neutral, oder täusche ich mich jetzt?
Ja, das ist genau das, was ich meine.
Das ist natürlich bei den Sanktionen noch viel extremer, oder? Und es ist immer die Frage, wie tut man Neutralität genau auslegen? Das ist natürlich jetzt auch die Frage von dieser Initiative, von der Neutralitätsinitiative. Das kann man auch nicht so eindeutig sagen. Da versteht jeder ein bisschen etwas anderes darunter.
Ist das so? Haben wir nicht einmal, tun wir sie permanent ein bisschen anpassen, wie es uns gerade passt?
Das ist eben das Problem. Also nicht wir, sondern vor allem der Bundesrat und eben zum Teil auch das Parlament. Oder? Weil das Problem ist, und es ist eigentlich naiv, dass man das nicht sieht. Neutral sein ist ja super lässig. Oder? Man reist durch die ganze Welt und alle klopfen einem anerkennend auf die Schulter und sagen, ihr liebe Schweizer, ihr seid eben neutral. Wir können überall hin, sind überall herzlich willkommen, finden alle super. Aber Neutralität, das bedeutet, dass man in einem Konflikt nicht am einen oder am anderen hilft. Und dann ist es eben unangenehm, weil beide einem den Vorwurf machen, du hilfst mir nicht. Was stimmt? Oder? Wir helfen keinem. Und das haben wir x-mal erlebt im Zweiten Weltkrieg, in verschiedenen Konflikten nachher. Dann ist es eben unangenehm. Und jetzt gibt es eben viele im Parlament und auch im Bundesrat, die das irgendwie nicht aushalten. Und dann anfangen, so sich umschlängeln. Eben zum Beispiel mit diesen Sanktionen. Da bin ich jetzt durchaus gleicher Meinung wie Nina Fehr. Das ist, ja. Am Anfang hat man gesagt, UNO-Sanktionen, jetzt sind es auch noch EU-Sanktionen. Und es geht immer
also, weiter. Das ist das Ritz.
Ja,
also das Ritz.
Und dann muss man halt, Neutralität. Dann muss man halt Neutralität muss man können aushalten.
Das ist so.
Und sonst muss man sie aufgeben.
Gerade wenn es Krieg rundherum ist, ist es natürlich schwierig.
Gut, aber wenn Sie sagen, sonst muss man sie aufgeben. Aber wer kann sie aufgeben? Das müsste über eine Volksabstimmung.
Aber was man jetzt macht, nächste Woche kommt ja die Initiative in den Ständerat und es gibt einen Gegenvorschlag dazu. Und ich habe gesagt, für mich ist wichtig, dass Neutralität klar definiert ist in der Verfassung, damit der Bundesrat ein weniger die Möglichkeit hat, sich da irgendwo durchzuschlängeln.
Aber wenn man jetzt zurückschaut, sagen wir mal, durch die beiden Weltkriege durch, hat sie sich ja schon, ich sage jetzt mal, als Instrument von der Außenpolitik schon ein bisschen immer mal wieder ein bisschen anpasst, oder? Das findet sie schon nicht gut.
Ja, was gibt es da anzupassen? Oder was heisst anpassen? Es ist halt so,
wie
dass
sie uns am meisten genützt hat.
Ja, wie sie uns am erstens das und zweitens, ich habe das jetzt miterlebt im Parlament. Es gibt Parlamentarier, die halten das fast nicht aus, dass wir deren Ukraine nicht helfen können. Das verstehe ich ja. Das ist ja unangenehm.
Das nicht überall reinmischen. Das ist immer noch eine Partei vom Ganzen.
Das bedeutet neutral sein. Hätte ich vor 5 Jahren gesagt, Neutralität schaffen wir ab, ich wäre ausgelacht worden. Da hätten alle gesagt, spinnst du eigentlich.
Und jetzt sehen Parlamentarier,
wie schwierig. Oder die sitzen jetzt da und sagen, ich will helfen, wie kann ich helfen? Wo man sagt, du kannst nicht helfen, du bist neutral. Du sitzt jetzt auf deinem Stühlchen und machst gar nichts.
Das ist ein Konfliktthema.
Das ist auch schwierig. Aber man muss einfach sehen, das ist die Verantwortung, die wir im Parlament haben. Die Neutralität hat uns davor geschützt, in Konflikte hineingezogen zu werden. Und das ist in erster Linie unsere Aufgabe, das Land zu schützen.
Aber wie halten wir das aus oder wie gehen wir mit dem um? Kritik von der, ich sage jetzt nicht von Argentinien, aber von unseren Nachbarstaaten, ich sage jetzt erweitert Europa, die sagt, hey, ihr seid gleich mitten in Europa, also ganz alleine könnt ihr es dann gleich nicht und eure Neutralität, so wie ihr sie bis jetzt ausgelegt habt, wird zunehmend ein Problem.
aushalten?
Ja, das ist
aushalten mal, oder das wenn wir es abschaffen?
Das wird völlig überschätzt. Die allermeisten, seien wir doch ehrlich, außerhalb von Süddeutschland und Norditalien und Westfrankreich weiss ja kein Mensch, wo die Schweiz ist. Oder? Also das heisst, wir sind auch noch irgendwo da rein.
Spielt also überhaupt keine Bedeutung.
Nein,
also ich glaube,
es geht nicht über Kleinheit.
Schon, also nein. Auch in Amerika aber, und überall. Also, ja, da also, wir uns jetzt auch nicht klein.
Von mir aus hat man sie kennt oder nicht. Meistens wird man noch mit Schweden verwechselt. Es geht ja nur darum, ja. Wir haben ja überhaupt keine weltpolitische Bedeutung. Gott sei Dank, das ist ja gut so. Aber da regt sich mal einer in der deutschen Politik künstlich auf, über eine Viertelstunde lang. Das ist doch überhaupt kein Thema mehr jetzt, oder? Und das gehört ein bisschen dazu. Man muss, also, wir sind eigenständig und dann müssen wir auch selber entscheiden. Und wenn man grossartig in die Verfassung hineinschreibt, wir sind neutral, ja, dann muss man es halt einfach auch sein, oder? Sonst muss man es nicht hineinschreiben.
Gut, wir sind sie auch. Ja,
also gut. Frau Fehr-Düssel, 31 zu 11 Stimmen hat jetzt einmal der Ständerat mal die Lösung auf den Tisch gelegt. Die kommt jetzt dann zu euch. Genau. Dann könnt ihr wieder darüber befinden und vielleicht geht es auch da sicher mehr als einmal hin und her. Wir lassen das jetzt mal so da stehen. Ich danke ganz herzlich für den Besuch bei uns in der Sendung. Nina Fehr-Düssel, Daniel Josic. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ein paar Schwerpunkte aus der laufenden Sommersession mit dem Zürcher SP-Ständerat Daniel Josic und der SVP-Nationalrätin Nina Fehr-Düssel. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.